Guten Tag und herzlich willkommen zum Not Vanilla Podcast. Wir sind, as always, mittlerweile nicht mehr alleine. Wir haben Undine hier bei uns, virtuell. Undine, möchtest du dich vorstellen?
Hi, ich bin Undine de Rivière. Ich bin Sexarbeiterin in Hamburg. Ich arbeite in dem Job seit etwas über 25 Jahren. Wow, ja. Mein Schwerpunkt ist Kinky Sex in aller Art. Also ich bin keine Domina im Sinne dessen, dass ich körperlichen Abstand halte zu meinen Kunden und nur mit der Peitsche agiere, sondern ich habe tatsächlich auch Sex mit meinen Gästen, spiele aktiv und passiv und habe momentan eine kleine Zwangspause aufgrund eines allgemeinen Prostitutionsverbots wegen der Corona-Krise.
Du hast jetzt schon sehr schön umrissen, was das Thema dieser heutigen Folge sein wird, nämlich Sexarbeit, Prostitution, Domina. Das sind ja sehr, sehr viele Mythen und Klischees und Vorurteile ranken sich da drum. Du sagst ganz klar, du bist keine Domina und der Unterschied ist, dass du Sex mit deinen Kunden hast, oder?
Im Wesentlichen ja. Also natürlich bieten auch manche Dominas hinter verschlossenen Türen das eine oder andere extra an. Aber bei mir ist das tatsächlich von vornherein zu buchen. Also ich habe durchaus Gäste, die einfach nur in geilen Klamotten mit mir Sex haben wollen. Und das ist was ich auch sehr, sehr gerne mache. Ich mache auch gar nicht nur die SM-Sachen oder so den Kinky-Sex, sondern ich lasse mich auch gelegentlich mal für Sexpartys buchen, also für größere Gelage und Orgien, mit denen ich auch sehr viel Spaß habe. Und insofern, ich habe auch in ganz, ganz vielen verschiedenen Branchenzweigen schon Erfahrungen gemacht, nur da die ganze SM-Sache und die ganzen Fetisch-Dinge auch meine persönlichen Interessen sind, macht es natürlich Sinn, da das eine mit dem anderen zu verbinden.
Genau, also super spannend. Ist auch tatsächlich das erste Mal, dass ich von jemandem höre, der das... Also ich kenne bisher auch nur dieses klassische Domina, wo es eben nicht um Sex irgendwie kein Thema zu sein scheint oft. Es ist auch das erste Mal, dass ich das... Erst mal, dass ich mit jemandem spreche, der das Ganze professionell macht und dann auch noch mit... Sex dazu. Aber ich würde ganz gern mal ganz am Anfang anfangen. Nämlich mich würde interessieren, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, diesen Beruf auszuüben? Es ist ja jetzt nicht so, dass man sich da klassisch nach der Schule denkt, ich möchte Sexarbeiter werden, oder war es so?
Na, fast. Also ich fand das schon immer ganz faszinierend. Meine Großmutter hatte ein Faible für ganz furchtbare Schundromane, die ich bei immer ausgeliehen habe. Und da kam ganz viel Kurtisanenromantik vor. Und ich fand das da echt irgendwie spannend, schon als Teenager. Und nie irgendwie anrüchig oder abstoßend. Und habe dann als Studentin mit Anfang 20 einen Kommilitonen kennengelernt, der sich als Kunde geoutet hat. Der erzählte mir, der geht in Peep-Shows. Das heißt, das waren solche Strip-Shows, auf denen sich die Mädels, meistens waren es Mädels, nicht unbedingt nur, auf einem Drehteller langsam ausgezogen haben, auf so einer Bühne. Und rundherum standen die Menschen dann in Kabinen und konnten dann tun, was auch immer sie tun wollten, während sie dann zugeschaut haben. Und den habe ich dann genötigt, mich mitzunehmen in sein Lieblingsetablissement und bin dann dort ins Gespräch gekommen mit dem Management und die suchten Aushilfen. Und meine zweite Leidenschaft neben dem Sex ist Tanzen und ich dachte mir, das eine mit dem anderen zu verbinden, ist ein Traum und damit konnte ich mir mein Studium finanzieren. Das war ziemlich cool. Und in den Peep-Shows ist damals auch schon mehr gelaufen als nur Strips. Wir hatten aber gut die Möglichkeit, unsere Grenzen da ganz langsam auszuloten. Das heißt, wir konnten nur Shows anbieten, wenn wir wollten. Wir konnten aber auch weitergehen mit den Gästen dort. Und dadurch konnte ich ganz langsam meine Grenzen erweitern und schauen, was für mich okay ist und was nicht. Und habe dann so den Spaß an der Sexarbeit gefunden.
Ich muss sagen, ich verstehe das total. Ich hab da tatsächlich auch so ein bisschen so eine Faszination dafür und habe, als ich in die Szene gekommen bin, so ein bisschen, ich sag jetzt mal Lion-Escort gemacht, ganz kurz nur und so. Ich hatte die Gelegenheit und fand es witzig und interessant und dann habe ich das so mal gemacht und hatte ich später eine Beziehung und dann hat das wieder aufgehört. Aber das war was, was ich mir unglaublich gut vorstellen konnte und was mich total fasziniert hat. Und ich hatte damals generell, wenn in Filmen oder so Prostitution gezeigt wurde, also jetzt nicht die, ich sage jetzt mal, die negative Form von Prostitution, sondern irgendwie so ein bisschen die verruchte, erotisch-sexuelle, spannende Art von Prostitution, fand ich das total spannend. Und dann gab es irgendwann, ich weiß nicht, wer kennen vielleicht einige auf Bayern 3, gibt es ab und zu so ein Format, das nennt sich Mensch Otto oder Mensch Teile. Und da interviewen die quasi einfach Persönlichkeiten. Und da gab es mal ein Interview mit, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, aber sie wurde vorgestellt als irgendwie Deutschlands erfolgreichste Escort-Dame. Und ich fand dieses Interview so unglaublich interessant. Und also ich saß da im Auto und bin zu irgendeinem Kurs gefahren und ich wollte nicht aussteigen und habe das dann danach noch online gehört und so, weil ich es so interessant fand. Damals war ich, boah, ich durfte gerade alleine fahren, also war ich 18. Und das hat so eine Faszination auf mich ausgeübt und auch nicht irgendwie so was Negatives, sondern einfach so ein, boah, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und ich könnte mir sogar immer noch gut vorstellen, das zu machen. Also das ist irgendwie, wenn alle Stricke reißen, dann werde ich Sexarbeiterin.
Und das mit deiner Lunge.
Ja, das ist tatsächlich ein bisschen ein Problem. Ja.
Ich stelle es mir nämlich ziemlich anstrengend vor. Aber das bringt mich gleich zum nächsten Punkt, nämlich was sind denn überhaupt Voraussetzungen, dass man es in Deutschland machen darf? Muss ich?
Meinst du jetzt rechtliche Voraussetzungen oder persönliche Voraussetzungen?
Ja, jetzt sagen wir mal, Coco entscheidet sich jetzt dazu, das machen zu wollen. Was müsste sie, ja, vielleicht beides, rechtlich, worauf muss sie sich einstellen? Muss man da Anträge für stellen, also anmelden muss man es mit Sicherheit? Was sind so persönliche Herausforderungen, die man dabei überwinden muss, vor die man gestellt wird?
Also was die rechtliche Lage angeht, muss man sich tatsächlich erst seit 2017 anmelden. Das war vorher nicht der Fall und das ist auch nicht ganz unproblematisch. Das ist nämlich keine normale Gewerbeanmeldung, sondern das ist eine Anmeldung bei einer Sonderbehörde nach dem sogenannten Prostituiertenschutzgesetz, was seit 2017 gilt. Und es gab lange Diskussionen darüber. Die gibt es auch bis heute noch. In den Niederlanden zum Beispiel gab es auch mal einen Vorstoß für so eine Anmeldepflicht. Und die wurde tatsächlich über die EU-Datenschutzrichtlinie gekippt damals, weil das Anmelden von Sexworkern ein Erheben von Daten über das Sexualleben ist, was nach EU-Datenschutzrichtlinie an sich verboten bzw. nur in sehr gut begründeten Ausnahmefällen erlaubt ist. Und es haben gegen dieses Gesetz einige Sexworker, ich darunter, eine Verfassungsbeschwerde eingelegt. Die ist leider jetzt vom Verfassungsgericht nicht als solche angenommen worden. Das Verfassungsgericht beschäftigt sich ja nur in Ausnahmefällen direkt mit dem Gesetz. Normalerweise ist das ja die letzte Instanz und man muss sich erst durch die einzelnen Instanzen klagen. Das werden wir jetzt wahrscheinlich tun, aber das ist einfach ein sehr langsamer und zäher Prozess, bis dann mal eine erwischt wird, die sich nicht angemeldet hat und die dann tatsächlich diesen Rechtsweg gehen möchte. Und da haben wir noch einiges vor uns. Insofern, ja, im Moment muss man sich als Sexarbeiterin anmelden. In vielen Orten ist das die Polizei. Teilweise haben die diese Datenbanken schon seit langem ohne Rechtsgrundlage geführt, führen die jetzt weiter. Und dann muss man einen sogenannten Hurenausweis mit sich führen, so nennen wir den ganz gerne. Da ist ein Foto drin und da steht, dass das eine Anmeldung ist als Sexworker und viel Spaß, wenn dir das mal aus der Tasche fällt oder dir das Portemonnaie geklaut wird oder sonst irgendwas. Also das ist datenschutzrechtlich eine Riesenkatastrophe, ganz einfach deswegen, weil der Job nach wie vor so stigmatisiert ist und weil man eben nicht einfach gesellschaftlich sich outen kann und sagen kann, ja super, ich bin Sexworker, weil es einfach von allen Seiten Probleme gibt. Von der Karriere im Hauptjob über die Karriere der Partner, über alles Mögliche. Und solange das so ist, dürfen wir solche Gesetze wirklich nicht haben.
Das heißt, dieses Gesetz ist ja dafür da eigentlich oder gemacht worden, um illegale Prostitution zu regeln oder da irgendwie das mehr, also die Sexarbeiterinnen zu schützen. Würdet ihr dann sagen, dass das überhaupt sinnvoll ist? Oder also bringt das, also abgesehen vom Datenschutz, der unter aller Katastrophe ist, aber bringt das irgendwem irgendetwas?
Also dieses Gesetz ist ein Fall für die Rundablage, das mal vorweg. Es ist nicht ausgeschlossen, also zu dieser Anmeldung, bevor man die überhaupt bekommt, muss man sich einer Beratung unterziehen, einer Gesundheitsberatung. Und es ist nicht auszuschließen, dass sowohl in den Gesundheitsberatungs- als auch in diesen Anmeldegesprächen natürlich irgendwelche sinnvollen Infos vermittelt werden. Also teilweise sitzen da durchaus gut geschulte Leute auch in den Behörden, nicht überall. Manche Kommunen haben sich da echt Mühe gegeben, bei anderen sitzt da nur irgendjemand, der das halt machen muss. Und die Tatsache, dass dort ab und an auch wirklich Infos und Hilfen vermittelt werden, macht über dieses Gesetz natürlich noch lange nicht verhältnismäßig. Hätte man die ganze Kohle, die man jetzt in das Hochziehen neuer Behörden gesteckt hat, in den Ausbau des Beratungsnetzes gesteckt, was schon da ist. Also es gibt Beratungsstellen, es gibt Gesundheitsämter, die machen anonyme, freiwillige Beratungen, bedarfsorientiert, das, was die Leute wirklich interessiert. Man kann dort hingehen und kann sagen, ich habe ein Problem oder ich möchte das und das wissen oder ich möchte mich auf HIV untersuchen lassen oder sonst irgendwas. Die Beratungsstellen gibt es, die haben bloß nicht genug Kohle und man hätte sich eigentlich gewünscht, dass das Geld dort landet und nicht bei der Polizei oder sonst irgendwo.
Das, wenn wir schon jetzt in dem politischen Thema sind, machen wir doch da gleich weiter, weil du bist ja nicht nur, was dieses Gesetz angeht, engagiert, sondern ihr habt auch eine Gewerkschaft gegründet, eine Sexworker-Gewerkschaft.
So kann man es nennen. Also es ist ein Berufsverband Erotische und Sexuelle Dienstleistungen oder BEST. Und den haben wir 2013 gegründet mit einer Gruppe Sexworkern, der ist seitdem rapide am Wachsen. Und das ist eine Interessensvertretung von Sexworkern für Sexworker, sind also nur Sexarbeiten als Mitglieder zugelassen. Und wir machen das böse L-Wort, Lobbyarbeit. Das heißt, wir konnten dieses Gesetz zwar nicht verhindern, aber ich denke, wir haben Schlimmeres verhindert. Ich denke, wenn wir da nicht eingegriffen hätten, wäre das Ganze noch viel übler ausgefallen. Und wir machen halt auch ganz viel Öffentlichkeitsarbeit. Also sowas, was ich hier jetzt mit euch durchführe und erzähle, das mache ich auch sonst gerne in Ask a Sex Worker Runden. Also fragt mir Löcher in den Bauch, alles, was ihr wissen wollt. Ich bemühe mich da, sämtliche Fragen, auch persönliche, zu beantworten. Weil ich glaube, dass das wirklich Wichtige, um dieses gesellschaftliche Stigma abzubauen, ist, persönlicher Kontakt und der Abbau von Mythen und einfach zu sehen, dass wir auch Menschen sind, wie alle anderen auch.
Ja, tatsächlich, also ich kenne dich ja jetzt hauptsächlich aus dem Hypnose-Online-Stammtisch, aber nach zweimal oder so ist mir mal aufgefallen, ja, irgendwoher kommt mir das Gesicht bekannt vor. Und tatsächlich habe ich dich schon mal in der Doku gesehen, darüber hatten wir es schon mal. Ich glaube, wenn man dich googelt, stößt man auch auf relativ viel Material. Kann ich mir vorstellen, habe ich noch nicht probiert, aber bin ich mir ziemlich sicher. Scheiße, jetzt hatte ich gerade noch eine Frage, jetzt ist sie mir untergegangen.
Was du sagst, stimmt aber auf jeden Fall. Also ich war die ersten 4 Jahre Pressesprecherin von dem Verband, nachdem wir den gegründet haben. Ich habe das dann irgendwann abgegeben, war aber zwischendurch mal wieder stellvertretende Pressesprecherin. Also ich mache jetzt im Moment hauptsächlich auf Hamburg-Ebene viel Pressearbeit, aber ich war auch schon in diversen Talkshows. Ich habe übrigens auch ein Buch geschrieben über das Thema. Mein Huren-Manifest heißt das. Dort habe ich zum einen ein bisschen was über meine eigene Sexarbeit geschrieben, aber eigentlich ist es ein politisches Buch und eigentlich geht es um die Hurenbewegung und die Sex- und Puff-Geschichten, die ich zwischendurch eingestreut habe, sollen den Leser bei der Stange halten. Man weiß ja, wie man zielgruppenorientiert schreibt. Und ich glaube, die Mischung ist aber ganz gut geworden. Also bisher habe ich ganz gutes Feedback bekommen dafür.
Das muss ich mir mal angucken, das klingt echt interessant. Und jetzt ist mir auch die Frage wieder eingefallen, nämlich, wo findet man euch denn? Wenn, also vielleicht gibt es ja draußen Leute, die machen Sexarbeit, haben aber noch nie was von diesem Interessenverband gehört. Kann man das einfach googeln und stößt dann auf die Seite? Oder?
Ja, das ist einfach berufsverband-sexarbeit.de, leicht zu finden. Und die Mitgliedsbeiträge sind momentan auch ausgesetzt. Und überhaupt ist die Mitgliedschaft, die Schnuppermitgliedschaft, ist auch kostenlos. Wir machen Workshops und Austausch untereinander, Weiterbildung, Vernetzung. Und es ist wirklich, wirklich schön, so eine Community zu haben. Also auch bei den hohen Kongressen, die wir teilweise haben, bei den Stammtischen, in den verschiedenen lokalen Stammtische, wobei die auch meistens offen sind für Nichtmitglieder. Aber es gibt auch einfach ein paar interne Kommunikationskanäle und Vernetzungsmöglichkeiten, die wirklich echt gut sind. Zum Beispiel was zum Thema Datenschutz, wir haben auch einen Impressumservice, ganz viele Sexworker, die ihre eigene Homepage haben, die wollen vielleicht nicht unbedingt ihre Postadresse in ihrem Impressum stehen haben und die können dann ein Postfach beim Best mieten. Ein sowohl physisches als auch elektronisches und dafür darf dann der Best im Impressum stehen und man muss seine eigene Adresse nicht auf der Webseite angeben. Also solche Sachen einfach, was für ganz viele Sexworker interessant ist. Und also ich bin echt froh, dass ich den Verband habe, nicht nur wegen der politischen Arbeit, sondern einfach, weil ich als Einzelkämpferin und als alleinarbeitende Sexarbeiterin den Austausch ganz großartig finde mit den Kolleginnen.
Diese ganzen Prostitutionsgesetze, die jetzt irgendwie auf den Weg gekommen sind und auch die Lage, die rechtliche Lage in anderen Ländern, erscheint mir immer so, als wenn der Gesetzgeber davon ausgeht, dass es per se nur negative oder erzwungene Prostitution gibt. Jetzt ist der Verband aber ja ein sehr positives Zusammenschluss von einfach Sexarbeiterinnen, die sich ja auch dessen auch bewusst sind. Und also ich glaube, niemand macht Sexarbeit und geht dann auch noch in so einen Verband, der das nicht wirklich auch möchte und wo das keine intrinsische Motivation ist. Würdet ihr dann sagen, dass es keine Reglementation von Prostitution geben sollte? Oder wie würdet ihr sagen, schützt ihr die einen und könnt aber gleichzeitig frei sein in dem, was ihr macht?
Ich also denke, was ist euer Lösungsvorschlag quasi? Ja, was allen helfen würde, wäre einfach eine rechtliche Gleichbehandlung. Es gibt Gesetze, die für alle Menschen gelten. Da gibt es Gesetze, die sexuelle Selbstbestimmung schützen. Es gibt Gesetze gegen Arbeitsausbeutung und die greifen auch in der Sexarbeit. Das heißt, selbst wenn wir sämtliche Sondergesetze jetzt auf einen Schlag abschaffen würden, und dafür plädiere ich, dann wäre immer noch das Miteinander reguliert. Also es ist nicht so, als würde das dann im rechtsfreien Raum stattfinden. Und diese ganzen Sondergesetze zementieren eher diesen Eindruck, es gibt nur Opfer und keiner macht es freiwillig und das stimmt einfach nicht.
Ja, genau, den Eindruck erweckt man da leicht, ja.
Also wir haben pro Jahr etliche 100 Ermittlungsverfahren in solchen Fällen, also in Ausbeutungsfällen. Und die müssen selbstverständlich verfolgt werden und die Leute gehören auch vor Gericht, ganz klar. Und den Betroffenen muss geholfen werden, auch das ist ganz klar. Ich glaube nur nicht, dass der richtige Weg diese Sondergesetzgebung und diese Vollüberwachung ist. Denn das setzt einfach voraus, dass wir nicht selbst denken können, keine eigenen Entscheidungen treffen können. Und das ist einfach nicht richtig. Selbst die Leute, die in Notsituationen kommen innerhalb der Sexarbeit, die sind nicht doof. Das passiert in anderen Branchen auch. Also wir haben Arbeitsausbeutung auf dem Bau, in der Landwirtschaft, in der Pflege, in der Gastronomie. da kommt keiner auf die Idee, man müsse dort jetzt Schutzgesetze erlassen, um die Leute vor ihren eigenen Entscheidungen zu schützen, sondern da gibt es die Möglichkeit, dass Anzeigen gemacht werden und dass dann die Leute unterstützt werden in ihrer Selbstbestimmung. Und das sehe ich halt in der Sexarbeit, das ist der Trend leider ein ganz anderer.
Also ich hätte da jetzt auch keine Patentlösung zur Hand, aber ich finde die Argumentation schon sinnvoll, dass diese Gesetze wenig bringen, weil, sind wir mal ehrlich, ich weiß nicht, wie da die Situation in Deutschland ist, ob es illegale Puffs gibt oder ähnliches, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sich, wenn jemand sowas betreibt, schert der sich wenig drum, seine Leute anzumelden, wodurch gar nicht erst mit diesem Gesetz in Kontakt kommen. Also ist die Frage, wie sinnvoll das tatsächlich ist.
Eher im Gegenteil. Die Leute sind die Ersten, die ihre Pferdchen zur Behörde schicken, damit dort kein Verdacht entsteht. Ich meine, die Menschen, die in Ausbeutungssituationen in der Sexarbeit sind, die haben jeden Tag Kontakt mit fremden Menschen. Die könnten jeden Tag um Hilfe bitten, was sie nicht tun, weil sie eingeschüchtert sind. Und das Einfachste, was man tun kann, ist Angst vor Behörden zu schüren. Zu sagen, du gehst da jetzt hin, du musst da jetzt was unterschreiben, aber wehe, du machst den Mund auf, dann was auch immer. Erzähl mir deiner Familie zu Hause, was du hier machst, dann wirst du verstoßen. Dann siehst du deine Kinder nie wieder, was auch immer es da an Erpressungsmethoden gibt. Und deshalb bringen diese erzwungenen Anmeldegespräche, wo Leute hingehen müssen, überhaupt nichts in diesen Fällen, sondern was hilft, sind gute Netzwerke, auch gute Kolleginnen-Netzwerke vor allen Dingen, wo dann Hilfe angeboten werden kann auf eine Art und Weise, dass Vertrauen geschaffen wird. Und es gibt ja auch Hilfsorganisationen für Betroffene von Menschenhandel, für Betroffene von Ausbeutung. Und es ist auch sinnvoll und wichtig, dass es die gibt, aber die brauchen Wochen bis Monate, oft bis die ein Vertrauensverhältnis aufgebaut haben, und das passiert ganz sicher nicht in so einem Anmeldegespräch.
Ja, ich denke.
Aber vielleicht wollen wir auch nicht die ganze Zeit jetzt nur über Politik reden. Es ist ein Thema, da kann ich euch stundenlang drüber erzählen, aber ich weiß nicht, ob das alle Menschen stundenlang hören wollen. Ich kann mich noch eine Weile aufregen, aber wir können auch über erfreulichere Sachen sprechen.
Genau, das wollte ich nämlich auch gerade sagen.
Dass wir so eine elegante Überleitung machen. Und zwar, ich würde mit dir super gerne ein bisschen so das, was du vorhin erwähnt hast, so diese Geschichten, um den Leser bei Stange zu halten. Ich würde super gerne mit dir ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern irgendwie und so ein paar Klischees vielleicht abarbeiten.
Aber davor hätte ich noch gerne bitte, nämlich bevor wir auf so Einzelfälle eingehen, mich würde mal interessieren, wie läuft sowas überhaupt ab allgemein? Wenn ich dich jetzt buchen möchte, wie läuft das ab?
Ich habe eine Webseite, man schickt mir eine E-Mail im Allgemeinen. Ich telefoniere nicht gerne. Ich habe mein Telefon mittlerweile, glaube ich, seit 2 Jahren komplett abgeschaltet. Das heißt, man schreibt mir eine E-Mail. Ich lese gerne, ich schreibe gerne. Ich habe einen Blog. Da ist Unmengen Infos über mich. Und deshalb sind die Leute häufig sehr offen, mir auch viel zu schreiben. Und ich kriege meistens recht lange E-Mails, bei denen ich beim Lesen schon recht gut sehen kann, ob das passt oder nicht. Und in den meisten Fällen passt es, weil ich eben auch vorher von mir schon so viel preisgegeben habe. Und dann verabredet man sich. Und im Moment, seit ein paar Jahren, arbeite ich in meiner Privatwohnung hauptsächlich. Das heißt, nach einer weiteren Bestätigungsmail, also ich mache normalerweise keine super kurzfristigen Termine, sondern das ist dann mit ein paar Tagen Vorlauf. Dann muss der nochmal bestätigt werden, dann bekommt er meine Adresse. Und dann treffen wir uns bei mir. Und da starten wir auch erstmal mit ein bisschen Kennenlernen und dann geht's ans Spielen.
Gibt's da irgendwie einen Fragebogen, den man vorher abarbeitet, wo man ankreuzt, ich möchte, keine Ahnung, geschlagen werden oder?
Nichts Schriftliches, nein. Also, wie gesagt, ich habe meistens schon Sachen in der E-Mail, einfach Fantasien, und oft geht das gar nicht um so ein bestimmtes Drehbuch. Also es ist schon so, dass mir Leute bestimmte Praktiken entgegenbringen, die sie interessieren. Aber eigentlich geht es ja nicht um die Praktiken, sondern eigentlich geht es um die Emotion dahinter. Also ein Großteil der Sexarbeit ist Emotionsarbeit. Das heißt, wir lenken Menschen dorthin, wo sie emotional und mental sein möchten. Und deswegen sind die Praktiken nur Mittel zum Zweck. Und ich versuche mal dahinter zu schauen, was bewegt den Menschen, wo will der hin und wie schaffen wir das gemeinsam, die Person dorthin zu bringen, wo sie gern sein möchte und sich so zu fühlen, wie sie sich gerne fühlen möchte. Und das ist das eigentlich Spannende. Da kann man auch wieder den Kreis zur Hypnose schlagen. Wir haben uns ja über den Hypnose-Stammtisch kennengelernt. Ganz, ganz viel von dem, was ich tue, ist Suggestion. Verbal wie nonverbal. Ich habe viele Hypnose-Fetischisten, die zu mir kommen, weil ich einfach erotische Hypnose als solche wahnsinnig spannend finde. Aber selbst bei den Dingen und bei den Sessions, die ich habe, die gar nichts mit formaler Hypnose zu tun haben, bin ich die ganze Zeit dabei, Suggestionen anzubringen und jemandes Geist zu lenken und zu leiten und Emotionen zu lenken. Und das macht wahnsinnig Spaß. Also da einen Punkt zu erwischen, da jemanden wirklich zu berühren, das liebe ich an meinem Job.
Okay. Klingt auf jeden Fall sehr schön. Du hast es schon gesagt, bei dir kommen viele Hypnose-Fetischisten. Das heißt, es wird wahrscheinlich so in dem Nachgefragten sehr weit oben sein bei dir. Jetzt speziell, weil es dein Schwerpunkt quasi ist. Was würdest du sagen, sind so, ich sage es mal, die Top 3, die nachgefragt sind?
Bei mir persönlich, also in den meisten Fällen geht es darum, passiv sein zu dürfen. Und ich glaube, das liegt daran, also mein Klientel sind überwiegend Männer. Grundsätzlich sind die meisten Kunden, die Sexarbeit nachfragen, sind Cis-Männer. Das ist nicht immer so und nicht grundsätzlich bei allen. Also es gibt auch Sexworker, die anderweitig spezialisiert sind. Aber ich bin offen für alle Geschlechter und habe aber tatsächlich natürlich weit überwiegend Männer. Und ich glaube, ganz oft wird von Männern in unserer Gesellschaft verlangt, dass sie die Macher sind, dass sie auch gerade in der Sexualität diejenigen sind, die ganze Angelegenheit vorantreiben und Frauen gewähren. Und ich glaube, dass ganz oft das Bedürfnis dahinter ist, das mal umzudrehen und einfach genießen zu dürfen und selber auch begehrt zu werden. Ich glaube sowieso, dass ganz viel von diesem SM-Ding und ganz viel auch von diesen Überwältigungsfantasien damit zu tun hat, einfach so stark begehrt zu werden, dass der andere nicht anders kann und dass man auch nichts mehr dagegen machen kann und dass man zu all den wunderbaren Dingen gezwungen wird, die man eigentlich gerne tun würde, die man sich aber vielleicht nicht zugestehen möchte, die man sich nicht traut und bei dem man ganz gerne so zumindest mal formal die Verantwortung dem anderen überlassen möchte. So kann ja nichts dafür, dass all die schlimmen, schmutzigen Dinge mit mir passiert sind. Ich war ja gefesselt und viel, viel geht das in diese Richtung. Das kann manchmal mit Schmerz zu tun haben, aber auch gar nicht unbedingt so oft. Ich habe manchmal Leute, die ich ganz, ganz böse verprügle, aber in den meisten Fällen geht es wirklich um dieses Ausgeliefertsein und um dieses Vernaschtwerden. Und das macht auch echt sehr viel Spaß.
Das heißt, dieses klassische Klischee vom der erfolgreiche Bankvorstand lässt sich von der Domina verprügeln, es stimmt schon ein Stück weit, oder?
Ich glaube, es hängt aber weniger vom Job ab. Das ist, also ich habe Leute in sämtlichen beruflichen Ecken. Also ich glaube nicht, dass es unbedingt eine Berufsgeschichte ist. Also manchmal höre ich von meinen Kunden, dass sie erfolgreich sind und viel entscheiden müssen und dass sie das jetzt gerade angenehm finden, das nicht zu tun. Aber das trifft jetzt so in der Absolutheit nicht auf alle zu.
Du hast ja am Anfang erwähnt, du machst das aktiv und passiv. Das heißt, du gehst auch als Sub in einen Kundenkontakt rein. Also ich glaube, sämtliche Mütter würden jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, Kind, das ist das nicht gefährlich? Wenn man da so gefesselt ist und dann mit einem Fremden.
Also sagen wir es mal so, erstmal geht es ja nicht unbedingt immer nur um Fesseln. Also es geht ja nicht immer in allen Aktionen darum, mich jetzt so völlig körperlich hilflos zu machen. Und wenn ich jemanden noch nicht kenne, dann tasten wir uns an sowas auch langsam ran. Und wenn ich mit jemandem einen Termin habe, den ich noch nicht kenne und der sagt, er möchte ganz doll fesseln und dann ganz doll schlimme Dinge tun, dann sorge ich dafür, dass jemand in Rufweite im Nebenzimmer ist. Also es ist ja nicht so, dass ich nicht auf meine Sicherheit achten könnte. Aber ich habe jetzt in der ganzen Zeit, die ich gearbeitet habe, also im Studio waren das Gott, seit wann? Ich glaube seit 2000 oder 2001 bin ich jetzt in Hamburg hauptberuflich im SM-Bereich tätig und habe da tatsächlich rein passiv angefangen in dem Studio, weil ich schon immer Switch war und weil mir das Passive aber zu Beginn einfacher erschien, weil ich ja dann nicht diejenige bin, die irgendwas machen muss, sondern einfach nur machen lassen kann, wobei man da schon auch auf sich aufpassen muss. Also es ist besser, wenn man auch als Passive im professionellen SM zumindest beurteilen kann, ob das, was das Gegenüber macht, jetzt gerade Unfug ist oder nicht und welches Instrument er da jetzt gerade in die Hand nimmt und ob er damit wohl umgehen kann oder nicht. Wir haben dann auch damals immer die Zimmer entschärft. Dadurch, dass ich jetzt in meiner Privatwohnung arbeite, ist das Spielzeug nicht on display wie im Studio, sondern das ist in Schränken weggepackt. Das heißt, wir holen die Sachen raus, mit denen wir spielen wollen und das sind schon mal keine super gefährlichen Sachen da, mit denen mein Gegenüber vielleicht nicht umgehen kann. Und dann sehe ich halt schon auch zu, dass ich auf mich achte. Und das ist wirklich, also es ist graduell. Ich habe manche Gäste, die ich auch schon seit Jahren oder Jahrzehnten kenne und denen ich wirklich vertraue. Da ist dann auch kein großer Unterschied zwischen einem privaten und einem beruflichen Spiel. Außer, dass es natürlich von der emotionalen Tiefe her im Privaten nochmal was anderes ist. Aber was jetzt ein pragmatisches Vertrauensverhältnis angeht, dass ich weiß, der will mir nichts Böses, das entsteht auf jeden Fall. Und dann kann ich mir auch die Augen verbinden lassen und das ist dann völlig in Ordnung. Aber das baut sich halt auf. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich ständig auch neue Leute hätte. Ich habe bestimmt 80% Stammgäste und auch wirklich weit überwiegend passive Gäste. Ich glaube, das ist auch eine Frage von Alter und Erfahrung. Ich bin jetzt 47, oh je. Und ganz viele Aktive wollen gerne mit einer jüngeren Frau spielen, die möglichst auch noch etwas weniger Erfahrung hat als sie, weil der, das steht natürlich so einem Machtgefälle krass entgegen, wenn ich so viel mehr Ahnung habe, auch von den ganzen Techniken und Praktiken. Und viele Doms zeigen doch ganz gerne ihren Subbies mal die Welt. Und das wird, glaube ich, bei mir ein bisschen schwierig, obwohl ich auch immer noch neue Sachen dazu lerne. Also es ist nicht so, als würde ich von meinen Gästen nichts lernen und auch immer wieder neu inspiriert werden. Switcher habe ich viele. Das ist vielleicht auch noch ein schönes Spiel. Also das mag ich auch gerne, wirklich mitten im Spiel zu switchen. Und überhaupt den ganzen Kram zu mischen. Also ich bin auch teilweise mit devoten Sadisten zusammen, die mir dann den Arsch versohlen, genauso wie ich das gerne hätte und mich hinterher um Erlaubnis fragen, sich dann einen runterholen zu dürfen, weil sie mich so brav bedient haben und lauter solche Dinge. Also das darf man auch alles nicht so super ernst nehmen, meiner Meinung nach.
Finde ich sehr gut. Du hast ja gerade schon erwähnt, dass du es auch privat machst, das ist auch dein privates Interesse. Beeinflusst deine Arbeit dein privates Spielen oder ist das komplett getrennt voneinander? Also ich denke mir jetzt so, keine Ahnung, wenn du jetzt 3 Kunden hintereinander hattest, die alle den Arsch versohlt haben wollten, magst du das vielleicht privat nicht auch nochmal machen?
Das ist das wunderbare Klischee, haben eigentlich Sexworker noch privat Lust auf Sex? Ganz ehrlich, in meiner ganzen Karriere hatte ich mehr mit Menschen zu tun, die aufgrund eines 9-to-5-Sturz langweiligen Bürojobs abends total fertig waren und keine Lust mehr hatten, als ich, die den ganzen Tag angetickert wird, sich den ganzen Tag um die Orgasmen anderer Leute kümmert. Ist nicht so, als hätte ich nicht ab und an auch mal welche, aber es ist sie nun mal nicht das erklärte Fokus der ganzen Angelegenheit, sondern ich kümmere mich um die sexuellen Bedürfnisse anderer Leute und finde das dann abends gar nicht ganz schlecht, wenn es dann auch um meine geht. Mir steht mein Job auf jeden Fall nicht im Weg. Ich würde eher sagen, es inspiriert sich gegenseitig. Und ich zitiere auch manchmal meine Partner Dinge, die ich mit denen mache und bringe die in meinen Job. Ich zitiere aber auch manchmal meine Gäste im Privaten, also im Sinne von Spielarten, die ich da schätzen gelernt habe oder die gerade besonders viel Spaß gemacht haben, die ziehe ich dann ins Private. Und es ist zwar jetzt so, personell gibt es da keine Durchmischung. Also ich mache dann sehr klare Unterscheidung zwischen Gästen und Privatleben. Das halten auch nicht alle Kolleginnen so strikt so, aber also es ergibt sich bei mir einfach so. Ich habe mir das nie vorgenommen oder so, aber ich habe jetzt noch nie mit einem Kunden was Romantisches gehabt und könnte mir das auch umgekehrt nicht wirklich vorstellen, dass jemand aus meinem privaten Umfeld jetzt sagen würde, er würde mich jetzt als Sexworker buchen wollen. Aber was jetzt so grundsätzlich so die erotische Energie angeht, die nehme ich schon mit in die eine wie in die andere Richtung.
Okay, ich glaube, dann sind wir jetzt an dem Punkt, an dem du uns aus dem Nähkästchen plaudern darfst und uns erzählen darfst, was man so erlebt als Sexworkerin. Das würde mich nämlich auch sehr interessieren. Was sind so die lustigen Geschichten? Erlebt. Was sind so die lustigsten Geschichten?
Ach, ich weiß gar nicht, ob man... Ich erzähle so ungern so irgendwelche krassen Einzelgeschichten. Das habe ich auch in meinem Buch kaum getan, weil ich immer denke, das wirkt immer nur auf den ersten Blick schräg irgendwie, sondern wenn man dann dahinter schaut und guckt, wo wollen die Menschen hin, da sind wir wieder bei der Ebene der Strategien, nämlich der SM-Praktiken und auf der Ebene der Emotionen, also der darunterliegenden Bedürfnisse, dann ist das total nachvollziehbar und zwar auch für jeden und selbst für Vanillas nachvollziehbar. Also ich habe ja auch oft bei solchen Diskussionen mit Leuten zu tun, die jetzt mit SM gar nichts am Hut haben und denen ich dann trotzdem erklären kann, dass eben dieses gefesselt werden einfach mal eine Entspannung sein kann und eine Erlaubnis zum Genießen und ein Erlaubnis zum Empfangen oder ein Tierrollenspiel, jemand, der dann auf allen Vieren rumkrabbelt und bellt, ein Urlaub vom Menschsein ist und dann einfach abschalten von den höheren Hirnfunktionen, um ins Fühlen zu kommen, leichter. Und insofern glaube ich, so krasse Geschichten habe ich gar nicht zu erzählen. Die behalte ich lieber für mich.
Ist auch vollkommen in Ordnung.
Gibt es Sachen, die du kategorisch ausschließt, die du nicht anbieten möchtest, weil sie dir zu weit gehen? Unterscheiden die sich auf der aktiven und auf der passiven Seite? Wo ziehst du da die Grenze?
Also als Passive bleibe ich zum Beispiel in meinem masochistischen Wohlfühlbereich. Ich mag mich nicht quälen lassen in dem Sinne. Also ich bin Masochistin. Es gibt Sachen und Schmerz, die ich durchaus geil finde. Aber wenn das eine bestimmte Grenze überschreitet, dann kann ich das nur, wenn ich mich wirklich so weit öffne, wie das in einer professionellen Begegnung nicht angemessen ist. Das heißt, da bleibe ich auf einer Ebene, wenn es jetzt um Schmerzspiele überhaupt geht, bei denen ich das einfach so umsetzen kann in Lust. Mhm. Ansonsten, ich habe immer mal wieder Anfragen. Also mir ist wichtig, dass im Endeffekt was Positives dabei rauskommt für alle Beteiligten. Wenn ich das Gefühl habe, dass mein Gegenüber irgendwelche destruktiven Dinge umsetzen will, dann mag ich da nicht mitmachen. Mhm. Es gibt es ja schon manchmal, dass jemand sich in irgendeiner Form versucht, selbst zu bestrafen oder irgendwie nicht mit sich im Reinen ist, was das Ganze angeht. Und das finde ich auch eher unangenehm und das lehne ich dann ab. Mhm. Dann gibt es natürlich, habe ich aber tatsächlich nicht mehr besonders oft. Also ich glaube wirklich, dass ich mittlerweile so etabliert bin und auch so viel erzähle und so viel schreibe, dass ich einfach wirklich fast nur noch von vornherein die Leute anziehe, die zu mir passen. Und das funktioniert wunderbar. Ansonsten gibt es einfach Techniken und Praktiken, wie zum Beispiel so dieser ganze Klinikbereich. Da mache ich so ein bisschen was. Aber also ich setze jetzt jemanden Nadeln oder natürlich auch mal irgendwelche Analgeschichten, das mache ich auch gerne. Aber jetzt so Sachen wie zum Beispiel Katheter, bei denen man steril arbeiten muss, das ist nicht mein Fokus und nicht mein Ding. Mhm. Und so Sachen wie jetzt Latex-Geschichten, da habe ich auch zum Beispiel ein bisschen was da, was Latex-Fetisch angeht, auch für meine Gäste, aber auch das ist nicht mein Schwerpunkt. Also da gibt es ja Studios, die haben wendeweise Latex-Klamotten für ihre Kunden und haben Latex-Garderobe für Tausende und Tausende von Euro für die Ladies da und da mache ich ein bisschen was gelegentlich, aber ist zum Beispiel auch keiner meiner Schwerpunkte. Ist nichts, was ich ablehne, aber ist jetzt auch nichts, also das sind einfach die Dinge, wo ich sage, da sind andere Kolleginnen einfach besser drauf. Ich spiele in erster Linie wirklich gerne mit dem Kopf meines Gegenübers und ich brauche oft gar nicht so viel Equipment. Manchmal mache ich Materialschlachten, aber es ist gar nicht so häufig. Sondern ich liebe das wirklich, also ich glaube eigentlich wirklich das größte Sexorgan ist zwischen den Ohren.
Ja, das stimmt tatsächlich. Wie unverschämt ist es, nach Geld zu fragen? Also was kostet bei dir quasi eine Stunde oder wie wird das eigentlich abgerechnet und wie läuft überhaupt der Zahlungsprozess ab? Also geht man da mit so einem kleinen Umschlägchen hin oder wird es vorab überwiesen? Oder?
Also das ist total okay, das zu fragen, weil mein Honorar steht auf meiner Webseite. Also meine normalen Preise sind 300 Euro für eine Stunde oder 550 für zwei. Mhm. Das ist die reine Buchungszeit. Das heißt aber normalerweise, dass der Gast dann immer noch mindestens eine halbe Stunde länger noch bei mir ist, um vorher ein bisschen zu quatschen. Dann kann der duschen. Und dann natürlich auch noch das Ganze drumherum, also Raum vorbereiten, Raum nachbereiten und der E-Mail-Verkehr im Vorfeld. Also man kann schon sagen, dass ich alles in allem mit einem Termin, sagen wir mal, wenn der 2 Stunden vereinbart ist, was eine normale Zeit ist, bin ich sicherlich alles in allem mit Vor- und Nachbereitung 4 bis 5 Stunden beschäftigt. Das relativiert dann auch dieses Stundenhonorar ein bisschen, was auf den ersten Blick erstmal sehr, sehr hoch aussieht. Das heißt, ich habe eine Frequenz von einigen Gästen pro Woche und insofern habe ich ein gutes Mittelstandseinkommen, mit dem ich gut auskomme, was mich jetzt aber auch nicht ultra reich macht. Aber ich bin, muss ich sagen, sehr zufrieden damit. Momentan habe ich das ja sowieso alles umgestellt, auch auf Online-Dienstleistungen, so einer meiner Sidekicks waren auch immer erotische Hypnose-Audio-Files zu machen. Das mache ich jetzt verstärkt und natürlich auch dann Online-Sessions über Video-Meetings. Da habe ich sehr viel Glück, dass eben dieser Fokus so sehr auf das Mentale ist in meiner Arbeit, weil viele meiner Gäste sowieso diese Sessions sehr, sehr mögen. Das heißt, es ist dann gar nicht so schwer, das dann auch über Distanz zu tun. Und dadurch, dass ich jetzt halt vermehrt online tätig bin, habe ich natürlich auch jetzt noch mal mehr Gäste gewonnen, die überhaupt nicht nach Hamburg kommen, sondern die mich dann im ganzen deutschsprachigen oder auch englischsprachigen Raum teilweise buchen für Online-Sessions. Und insofern klappt das momentan auch ganz gut. Aber tatsächlich vermisse ich auch das Leute anfassen. Also das ist durchaus ja jetzt nicht nur ein Job. Also meine Liebsten sind momentan schon teilweise ein wenig überfordert.
Ja, du hast wahrscheinlich den großen Vorteil gegenüber vielen anderen Sexworkerinnen, die nicht so ein großes Internetangebot noch haben. Jetzt sind wahrscheinlich momentan mit der ganzen Corona-Situation sehr viel mehr in der Bredouille, könnte ich mir zumindest vorstellen.
Ja, das ist eine Katastrophe. Wir haben jetzt seit knapp 4 Monaten ein Berufsverbot. Das ist Fakt. Viele arbeiten natürlich illegal, gerade jetzt wieder, wo es auch wirklich nicht mehr haltbar ist, meines Erachtens. Also so am Anfang haben wir auch, also hat auch der Berufsverband gesagt, ja klar, wir müssen jetzt erstmal in diesem vollständigen Lockdown, kann man natürlich jetzt auch nicht mehr im Großbordell anschaffen gehen und kann nicht mehr jetzt irgendwie diese engen Kundenkontakt haben, sondern muss erstmal gucken, was sich daraus entwickelt. Aber jetzt inzwischen macht es wirklich überhaupt keinen Sinn, vor allen Dingen auch keinerlei Differenzierung da drin zu haben. Also es sind jetzt schon wieder seit mehreren Wochen sind nicht medizinische Wellness-Massagen erlaubt beispielsweise. Wo ist bitte der Unterschied, ob ich jetzt bei einer Wellness-Massage den Genitalbereich mit einbeziehe oder nicht? Das heißt, mindestens die ganzen Massagen hätten schon längst erlaubt sein müssen mit entsprechenden Schutzvorkehrungen. Und so langsam gibt es auch meines Erachtens keine Rechtfertigung mehr dafür, dass nicht insgesamt unter Auflagen und Sicherheit und Kontaktverfolgung und was da alles nötig ist, Sexarbeit wieder erlaubt ist.
Hm. Ja. Ja, ich würde es einfach mal so stehen lassen, weil wir sind relativ am Ende mit der Zeit leider wieder. Es war auf jeden Fall super toll, dass du heute mit uns da warst. Waren viele interessante Einblicke. Gerade für mich, ich habe mit der ganzen Thematik wirklich noch nie Kontakt gehabt, außer was man halt mal so beim Durchseppen an Dokus sieht. Tatsächlich muss ich sagen, viele von den reinen Dominas, die ich da gesehen habe, waren mir sehr unsympathisch. Das ist bei dir überhaupt nicht so. Also du bist ein sehr sympathischer Mensch. Von dem her hat es mich sehr gefreut. Ich denke mal, wir verlinken deine Seite, deine Homepage auf jeden Fall in unserem Social Media und auch ich habe die genaue Bezeichnung vergessen, deswegen sage ich wieder Gewerkschaft. Denke ich, werden wir
Berufsverband.
Auch, Berufsverband, genau. Werden wir, denke ich, auch noch verlinken. Also wenn es euch interessiert, könnt ihr da mal draufklicken. Ich denke mal, man kann dir dann auch gerne schreiben über deine Homepage. Und zum Schluss immer meine Frage, gibt es noch was du der Welt unbedingt noch mitteilen möchtest zum einem Thema, das dich brennt, das dir auf der Seele brennt?
Oh, wir sind auf Spenden angewiesen. Das heißt, wenn du den Berufsverband verlinkst, wir finanzieren uns über Spenden. Wir haben einen Notfallfonds für gestrandete Sexworker und wir brauchen dringend mehr Geld für unsere politische Arbeit. Insofern hier ein ganz schamloser Aufruf am Schluss.
Dankeschön. Genau, also ihr habt es gehört, seid fleißig am Spenden und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin, ciao.
Tschüss. Tschüss, danke.